Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Für einen jungen Deutschen kam die Hilfe fast zu spät. 2 Monate war er todkrank, ging aber nicht zum Arzt, weil er nicht krankenversichert war. Wie 1 Million anderer Menschen in Deutschland. Werden Sie, also die nicht Krankenversicherten, krank, gibt es kaum Anlaufstellen für Sie. Eine ist die Malteser Migrantenmedizin. Hier heißt die Devise, keiner wird weggeschickt. Auf 1100 Patienten kommt alleine der Internist Dr. Herbert Breker bei der Malteser Migrantenmedizin Köln. Seitdem Dr. Breker im Ruhestand ist, bietet er hier eine Sprechstunde an, ehrenamtlich. Viele der Menschen, die sich hier melden, leben illegal in Deutschland. Gingen sie zu einem niedergelassenen Arzt, begleitete sie die Angst vor Abschiebung. Diese Angst braucht in der Malteser Migrantenmedizin niemand zu haben. Jetzt in dieser Sendung wird uns Dr. Herbert Breker erzählen, warum er so seinen Ruhestand verbringt und warum damit ein Traum in Erfüllung ging. Herzlich willkommen, Dr. Herbert Breker. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Dr. Herbert Breker. So viel wissen wir schon. Herbert Breker, hier muss man sich immer selber vorstellen. Deswegen bitte Alter.
Ich bin 74 Jahre alt.
Beruf?
Ich bin Arzt. Ich war Internist, bin Internist.
Berufung?
Es macht mir Spaß, ärztlich tätig zu sein, auch über den Ruhestand hinaus. Es gibt mir inhaltlich Stabilität.
Religion?
Ich bin katholisch.
Wie gerne?
Ich bin katholisch sozialisiert und das ist meine Identität.
Von meinem Vater habe ich?
Die Motivation einer Ausbildung, so gut es geht, meinen Talenten entsprechend.
Ohne meine Mutter?
Wäre das nicht möglich gewesen?
In Köln zu Beginn des Krieges geboren zu werden, hieß für mich?
Armut, nicht Elend, aber Armut zu erfahren und trotzdem eine Familiensolidarität zu halten.
Die Schule war für mich?
Oft bedrückend, oft mit Zwang verbunden, aber ich habe sie abgeschlossen.
Arzt wollte ich werden, um?
Es erschien mir eine attraktive Berufsmöglichkeit, es schien meiner Persönlichkeit angemessen zu sein und ich habe mir eigentlich nichts anderes vorstellen können. Und es war leicht, Arzt zu werden, man brauchte sich nur einzuschreiben damals, man war Student.
Als Arzt nach Amerika auswandern wollte ich, weil?
Ich aus der Enge von Köln mal weg wollte.
Amerika hat sich mir nur von seinen Schokoladenseiten gezeigt, weil?
Ich hatte Glück. Ich konnte mich sehr rasch anpassen, auch von der Sprache her. Und hatte das Glück, eine Ausbildungsstelle an einer der Spitzenkliniken in Amerika zu finden, die mich bis heute geprägt hat.
Mit einer Amerikanerin verheiratet zu sein heißt?
Dass die Frau in Ordnung ist, dass ich seit über 30 Jahren eine stabile Ehe führe, trotz der Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland. Meine Frau hat noch ihre Mutter drüben wohnen, sodass die Kontakte zu Amerika nicht abgebrochen sind für meine Frau.
Als ich Vater wurde?
Ging unser Wunsch in Erfüllung, ein Kind zu haben oder Kinder zu haben.
Nach Deutschland zurückkehren wollte ich in dem Moment als?
Ich lange in Amerika war und irgendwo das Gefühl kam, ich wollte nach Europa zurück. Es war nicht nur Deutschland, sondern es war Europa. Es waren hier Werte, die mir bewusst geworden sind, als ich in Amerika lebte.
Chefarzt sein heißt vor allem?
Verantwortung. Nicht für sich selbst, sondern auch für andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Als ich 1983 einen rätselhaft erkrankten jungen Mann betreute, hatte ich keine Ahnung, dass ich
es mit dem ersten dokumentierten AIDS-Fall in Deutschland zu tun hatte, im deutschsprachigen Raum sogar, also Österreich, Schweiz, DDR damals noch einbegriffen. Es gab diese Krankheit damals noch nicht hier und ich musste mich durchfragen, durch Untersuchungen, bis ich darauf kam, dass hier was ganz Besonderes vorlag.
AIDS ist heute
eine definierte Erkrankung, die auch behandelbar ist, mit der man leben kann, die aber damals, als der erste Fall wir unterkamen, immer mit einem schrecklichen Ende verbunden war.
Ruhestand heißt für mich?
Die Vorteile genießen, aber trotzdem noch Verantwortung zu übernehmen.
Ruhestand heißt nicht?
Vor sich hin leben und auf das Ende warten.
Wenn Menschen keinen Zugang zu einer medizinischen Versorgung haben, ist das für mich?
Eine Herausforderung, um eigentlich auch unsere sozialen Interessen, unsere Interessen als Land, als Stadt zu vertreten, dass Menschen Grundrechte haben, im akuten medizinischen Fall, in einer Notfallsituation einen Arzt aufsuchen zu dürfen, ohne Angst, ohne Barriere.
Die Patientengeschichte, die mich am meisten bewegt hat in der Migrantenmedizin, ist?
Das war vor einigen Jahren eine junge Frau, die mit Bauchwasser zu uns kam, war, weil sie nicht versichert war, von einer Klinik abgewiesen worden, eine Frau mit zwei Kindern. Es stellt sich bei den unseren Untersuchungen heraus, dass die Frau eine Bauchfelltuberkulose hatte, eine sehr ernste Erkrankung, die unbehandelt unweigerlich zum Tode führt. Wir haben die Diagnose stellen können. Die Frau ist dann behandelt worden und die ist völlig gesund.
Dann ist die nächste Frage vielleicht auch schon beantwortet. Der Patient oder die Patientin, dem ich am meisten helfen konnte in der Migrantenmedizin?
War diese Frau, wo es durch unsere Arbeit oder durch unsere Tätigkeit gelungen ist, die tatsächlich von einer katastrophalen Situation zu befreien.
Tatsächlich ein Leben zu retten.
Tatsächlich, ja. Mhm.
Keiner wird weggeschickt, heißt für mich?
Jeder wird, der kommt, selbst wenn er Bagatellen hat, Kleinigkeiten, wird angehört, untersucht, beraten und gegebenenfalls behandelt.
Dass es die Migrantenmedizin überhaupt geben muss, ist für mich?
Eine Notwendigkeit, die sich aus der gesellschaftlichen Realität, in der wir hier leben, ergibt.
Ich will kein Gutmensch sein, weil?
Weil ich das, was ich tue, mir auch viel zurückgibt. Es ist eine Win-Win-Situation, wenn man so will, dass ich also was gebe, meine Erfahrung, meine Motivation und ich kriege eine ganze Menge zurück, nämlich eine Befriedigung im Alltag des Rentners.
Gott ist?
Überall präsent.
Zu all diesen Themen jetzt mehr in dieser Sendung. Das Domradio, die Sendung Menschen heute. Zu Gast Dr. Herbert Breker. Deutschland hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Okay, es gibt die Zwei-Klassen-Medizin für Privatpatienten und Kassenpatienten, aber hier in Deutschland fällt keiner durchs Netz. Das ist das Bild, was wir von unserem Gesundheitssystem haben. Dr. Herbert Breker, schön wäre es ja, wenn wir das alle nicht nur glauben würden, dieses Bild, sondern wenn es auch so wäre. In Wirklichkeit fallen jedes Jahr Zehntausende durch das Netz. Wer ist das?
Ja, die Lücken sind da. Sie sind auch erkennbar bei uns in steigender Anzahl. Es sind einmal Menschen, die sich hier in Deutschland aufhalten, ohne legalen Aufenthaltstitel. Nur noch wenige, als wir begannen, waren das relativ viele, prozentual gesehen. Dann sind Menschen kommen jetzt zu uns, die aus den ärmeren EU-Ländern, vor allen Dingen Südosteuropa, zu uns kommen, hier noch nicht arbeiten dürfen offiziell, aber hier sind, keine Krankenversicherung haben, weder in ihrem Heimatland noch bei uns. Und wir haben auch zunehmend deutsche Patienten, die keine Krankenversicherung mehr haben, aus verschiedenen Gründen. Die gibt es in steigender Anzahl. Wir sehen sie bei uns in der Migrantenmedizin, obwohl der Name eigentlich was ganz anderes hat.
Genau, also Migrantenmedizin, da denkt man, irgendjemand, der hier aufschlägt, hat halt irgendein Problem und meistens kommt noch genervt dahinter. Wir können doch nicht die Probleme der ganzen Welt retten, die kommen alle nach hier, weil wir so ein tolles Gesundheitssystem haben. Aber fangen wir mal mit denen an, die keine Migranten sind. Wer fällt denn hier durchs Netz? Wie kann es denn hier passieren, dass jemand zu Ihnen kommt, der ein ich sag jetzt mal blöderweise, ein deutscher Mensch, der nicht krankenversichert ist?
Ja, es sind vor allen Dingen Menschen, die freiberuflich und selbstständig sind, die eine private Krankenversicherung abgeschlossen hatten oder noch haben und vorgeben, die Beiträge nicht mehr zahlen zu können. Es gibt auch zunehmend ältere Menschen, ebenfalls aus der Gruppe der Privatversicherten oder der freiwillig bei der gesetzlichen Krankenkasse Versicherten, die ihre Beiträge im Alter nicht mehr zahlen können oder das vorgeben, dass sie es nicht mehr zahlen können, dann die Beiträge nicht mehr aussetzen und dann keinen vollwertigen Schutz mehr bei der Krankenversicherung mehr haben.
Was passiert denn, wenn ich meine Beiträge nicht zahle?
Nun, sie haben keine Möglichkeiten mehr, Medikamente über die Krankenkasse finanziert zu bekommen, einen Arzt aufzusuchen. Es bleibt seit 2009 eine Restversicherung übrig, da bei schweren Notfällen und schweren Schmerzzuständen, dass Menschen dann noch einen Basisversicherungsschutz behalten. Aber das, was die freie Zugang zum Arzt und zum Krankenhaus involviert, ist nicht mehr versichert.
Aber ich dachte immer, es gäbe so eine Art Pflichtversicherung hier. Also dass man einfach, dass das gar nicht passieren kann, dass dann irgendwie die Krankenkasse merkt, oh, diese alte Dame zahlt keine Beiträge mehr. Ich dachte immer, dann kümmert man sich um die und installiert irgendwas und dann wird sie gesetzlich versichert oder irgendwas.
Ja, das ist eine schwierige juristische Situation, die Entscheidung, dass jeder eine pflichtmäßig versichert ist, betrifft ja sowohl die Krankenversicherung, die jeden versichern müssen, also auch jeden Bürger, der sich versichern muss. Nur die Durchführungsbestimmungen sind nicht klar gewesen.
Das heißt, das Bild stimmt schon. Bei uns muss jeder versichert sein, aber wenn jemand sich selbst nicht darum kümmert, dann kümmert sich auch kein anderer darum.
Nein, dann sind die nicht gezahlten Beiträge laufen auf und werden dann irgendwann so hoch, dass sie nicht mehr zurückzuzahlen sind und das verselbstständigt sich dann, dieses nicht mehr Mitgliedsein der Krankenkasse.
Okay, also das sind die deutschen Patienten, die bei Ihnen aufschlagen. Ja. Woher wissen die denn, dass man das dann, woher weiß denn eine alte Dame, die ihre Beiträge für die private Krankenversicherung nicht mehr zahlen kann, dass sie bei der Migrantenmedizin Hilfe bekommt?
Da gibt es Informationen über Internet, man kann sich über uns im Internet informieren, es gibt auch Mundpropaganda, da gibt es also viele Informationsmöglichkeiten, nicht? Und wer zu uns will oder glaubt, zu uns kommen zu müssen, hat Möglichkeiten, sich zu informieren.
Fragen Sie das denn? Fragen Sie, also behandeln Sie nur Menschen, die nicht versichert sind? Also wenn ich jetzt da hinkomme, ich bin versichert, würden Sie mich auch behandeln?
Das dürfte ich nicht, nein. Das Berufsrecht würde das nicht zulassen. Ich darf in unserem Berufsrecht kann keine ärztliche Leistung umsonst anbieten. Das ist also wäre gegen das Berufsrecht. Es sei denn im akuten medizinischen Notfall oder in einer Akutsituation, dann ja.
Wie kriegen Sie das denn raus? Also das heißt, wer da hinkommt, wird gefragt, sind Sie versichert?
Genau. Wer bei uns, der zu uns kommt, der wird von der Mitarbeiterin, von der Sekretärin gefragt, mit Passdokumentation, warum sie zu uns kommen. Und unsere Möglichkeiten sind nicht so wie ein großes Krankenhaus oder eine Arztpraxis, dass es also nicht sehr attraktiv ist, zu uns zu kommen, vergleichbar mit einer normalen Arztpraxis, sodass also Menschen, die versichert sind, eigentlich nicht zu uns kommen.
Okay. Und wie ist das mit den Pässen? Haben alle Menschen, die zu Ihnen kommen, Pässe?
Ja, in der Regel ja.
Auch die, die illegal hier sind, die auch fürchten die, ja manchmal, sich ausweisen zu müssen.
Ja, es ist so, wir sind mittlerweile aus Sicherheitsgründen jetzt nicht in der im Meldesystem, sondern um relevante Befunde mitteilen zu können, lassen wir uns zumindest die Telefonnummer geben. Wenn ein Patient seinen Pass nicht zeigen möchte, respektieren wir das auch und nehmen dann eine Karteikarte mit dem angegebenen Namen, aber zumindest eine Telefonnummer, dass wir wichtige Befunde auch mitteilen können, die manchmal zu uns zurückkommen, wenn der Patient schon nicht mehr da ist.
Jetzt gucken wir mal auf diese 1 Million Menschen in Deutschland, die nicht versichert sind. Wir haben über die Deutschen gesprochen, die durchs Netz fallen. Wie hoch ist denn der Migrantenanteil in diesen 1 Million?
Nach unseren Beobachtungen liegt er so bei etwa 80%.
Okay. Diese 80%, sind das zu 80% Menschen, die sich illegal hier aufhalten?
Nein, die Illegalen, sogenannten Illegalen, also Menschen ohne legalen Aufenthaltstitel, ist nur ein kleiner Teil, unter 20% mittlerweile. Der größte Teil kommt aus Ländern Südosteuropas, die in der EU sind. Aber nach dem Entsendegesetz dürfen die Menschen hier noch keinen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen nachgehen und sind hier ohne Versicherungsschutz aus ihrem Land, wie es die europäische Regelung eigentlich erfordert. Sie haben hier auch keinen Versicherungsschutz. Mhm. Sie sind irgendwo dazwischen, haben keinen Versicherungsschutz.
Das Entsendegesetz, was ist das denn?
Das sagt, das speziell für Deutschland, sagt das, dass Menschen aus Osteuropa, aus den neuen EU-Ländern, jetzt sind es noch, glaube ich, Bulgarien und Rumänien, erst ab 2014 das Recht haben, hier in Deutschland sich für ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu bewerben. Okay. Woher dürfen sie das nicht? Sie dürfen sich hier selbstständig betätigen, freiberuflich betätigen, aber sie dürfen noch nicht auf den Arbeitsmarkt nach dem Entsendegesetz.
Okay, und dann ist die Lücke eben, dass es in Bulgarien und Rumänien keine Krankenversicherung gibt und hier noch keine geben darf.
Es ist so, nach den europäischen Gesetzen ist es so, dass jemand, der sein Land verlässt und dort krankenversichert ist, in einem Land, wohin er reist, eine Basisversicherung hat für 3 Monate nach der Ausreise. Mhm. Wenn Menschen länger bleiben, dann erlischt diese Versicherung Schutz und sie sind schutzlos. Und das ist das Problem des größten Teils der Menschen, die hier leben. Sie kommen aus dem Elend, glauben hier, dass es hier besser ist zu leben und sind nicht krankenversichert, weil sie wesentlich länger als 3 Monate schon bei uns tätig sind. Und vor allem, weil viele angeben, nie krankenversichert gewesen zu sein in ihrem Land, aus sozial-ethnischen Gründen.
Was sehen Sie? Sie haben jeden Donnerstag Sprechstunde. Was kommt da? Kommen da gebrochene Arme, gebrochene Beine? Kommen da Blinddarme? Was sehen Sie jetzt medizinisch?
Ja, also es ist so, wir haben einmal in der Woche Sprechstunde, 4 Stunden lang. Und der größte Teil sind Menschen mit kleineren Störungen, die wir untersuchen, behandeln und auch besprechen können mit den Patienten. Wenn Sie eine Sprechstunde anbieten ohne Barrieren, werden natürlich auch viele Menschen kommen, die Kleinigkeiten haben. Und das sehen wir natürlich auch, das nehmen wir in Kauf. Uns geht es um die Menschen, die wirklich ärztliche Hilfe brauchen, die schwer krank sind, die kommen. Gott sei Dank nicht jede Woche, aber einmal im Monat, zweimal im Monat haben wir Menschen, die ganz dringend einen Arzt sehen müssen und von unserer Einrichtung enorm profitieren. Wir haben auch noch einen ganz anderen Schwerpunkt, die Kinderheilkunde, die wir bei uns anbieten, wo wir Kinder auch Impfschutz anbieten, Entwicklungsuntersuchungen, Untersuchungen auf Missbildung und so weiter. Also Untersuchungen, die ganz wichtig sind für die Zukunft dieser Kinder, egal wo sie groß werden.
Was mache ich denn, wenn ich freitags schwer krank werde und die Sprechstunde ist donnerstags? Dann muss ich eine Woche warten.
Es gibt ein Grundrecht eines jeden Menschen, der bei uns lebt, dass er in einem akuten Notfall ärztliche Hilfe einfordern kann. Das ist also ein Grundrecht, sodass man sagen muss, bei schweren akuten Notfällen muss das zuständige Krankenhaus in der Nähe, die Unfallambulanz, kontaktiert werden, um erste Hilfe zu bekommen.
Das ist vielleicht wichtig, dass wir das hier so ausdrücklich sagen, denn manchmal, also es gibt ja viele Menschen, die sich um Menschen in Not kümmern, die das aber nicht wissen, die sich dann mit abweisen lassen am Krankenhaus.
Also bei wirklichen akuten Notfällen und brenzlichen Situationen in der Medizin darf das keiner tun.
Ich habe schon erlebt, dass es passiert.
Es erlebt deswegen. Möglicherweise, aber es ist ist ein Rechtsverstoß eindeutig.
Gut, aber das ist ja so klar, es ist gut, dass es nochmal so klar gesagt wird. Also man muss nicht bis donnerstags warten, man in die Migrantenmedizin gehen kann, sondern man kann das wirklich einfordern.
Ja.
Sie sind Arzt geworden in der Nachkriegszeit und interessanterweise war das damals überhaupt nicht attraktiv, Arzt zu werden. Aber darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Im Domradio in der Sendung Menschen ist heute der Arzt Dr. Herbert Breker zu Gast. Geboren sind Sie zu Beginn des Krieges und Ihre ganze Kindheit stand unter einem Kriegsschatten. Sie sagen aber von sich: Unsere Familie hat das ohne Verluste überstanden. Wie kann das sein?
Ja, das war eine günstige Situation. Mein Vater ist 1887 oder der Zeit geboren, war im Ersten Weltkrieg Soldat, aber beim Zweiten Weltkrieg war er zu alt, Gott sei Dank. Er ist nicht eingezogen worden. Ich habe 4 Geschwister. Mein ältester Bruder war gerade 16, als der Krieg ausbrach. Auch er war zu jung. Wir hatten also ein biologisches Glück, dass die Familie ohne Kriegs...
Also Sie meinen ohne menschliche Verluste?
Ohne menschliche Verluste.
Ohne Todesfälle?
Ja, ohne Todesfälle innerhalb der Familie.
Okay. Ja, ne? Ihr Vater war zu alt und Ihre Geschwister waren zu jung.
Zu jung.
Und Sie waren ja der Jüngste sowieso.
Ich war der Jüngste, ja.
Sind Sie auch die ganze Zeit in Köln geblieben? Oder?
Nein, wir wohnten in der Innenstadt in Köln und nach dem Bombenanschlag sind wir evakuiert worden. Die Mutter mit meinen Geschwistern nach Österreich, St. Gilgen am Wolfgangsee, traumhaft schön, aber damals natürlich nicht so traumhaft, um den Bomben zu entkommen. Mein Vater blieb in Köln, war Angestellter bei der Stadt Köln zu der damaligen Zeit, und sodass die Familie es heil überlebt hat.
Was für eine Welt war das? Also Sie haben den Krieg überlebt und als der zu Ende war, was für eine Welt hatten Sie als Kind?
Ja, es war vor allen Dingen geprägt durch Ärmlichkeit im häuslichen im Bereich, dass man das Wichtigste war, das Essen zu bekommen, dass die Familie satt wurde, dass die Kohle geliefert wurde, um die Kohlenöfen zu beheizen. Es war eine ärmliche Situation, aber sie hatte auch großartige Sachen. Meine älteste Schwester war Musikstudentin. Wir hatten Flügel zu Hause und die wildesten Partys, Musikstudenten, die bei uns Musik machten.
Wilde Partys mit dem Flügel?
Ja, es waren Musikstudenten, die kamen und Musikpartys machten. Ah. Die sangen so, dass die Polizei nachts wegen Ruhestörung kam. Auch da erinnere ich mich dran, das war eine sehr positive Zeit. Alle Studenten waren bettelarm.
Das ist interessant, dass Sie das positiv fanden, als die Polizei wegen Ruhestörung kam.
Da war ich schon im Bett, aber da war ich zu klein. Aber ich weiß, dass dann manchmal gerufen wurden von Nachbarn, die machen so einen Krach. Aber es war damals auch diese Befreiung der Studenten von dem Militär und diese Möglichkeit, sich auch artikulieren zu können. Der Flügel war ein Kulturbesitz, den hatte nicht jeder.
Hm. Ist Ihre Schwester Musikerin geworden?
Ja, sie ist Schulmusikerin geworden und hat lange Jahre unterrichtet, Schulmusik an verschiedenen Gymnasien.
Die Schule war ein schweres Brot für Sie. Im Fragebogen haben Sie gesagt, ich habe es zu Ende gebracht.
Ja, es war, ich kann das auch nicht sagen, es war immer etwas, ich bin in Köln zur Schule gegangen, an die Volksschule habe ich noch wenig Erinnerungen, aber an das Gymnasium. Es war eine gewisse Enge dort, die ich empfand in der Erziehung. Das lockerte sich etwas so in den letzten 2 Jahren der Schule. Und ein Grund, nach Amerika zu gehen, war auch ein bisschen aus der Enge rauszukommen hier.
Aber was war an der Schule das schwere Brot?
Das war Zwänge, nicht frei sich entwickeln zu können. Das hatte zum Teil Zwänge, materielle Zwänge von zu Hause. Aber auch die Lehrer waren, glaube ich, damals anders. Sie kamen ja noch aus einer anderen Zeit. Und ich glaube, das merkte man dann schon an der Atmosphäre im Schulalltag.
Sie haben sich nach der Schule als Medizinstudent eingeschrieben. Da gab es nicht sowas wie ein NC, wie ein Numerus Clausus oder irgendeine Begrenzung, sondern wer Arzt werden wollte, durfte das. Aber das wollten nicht viele. Arzt werden war völlig unattraktiv. Das können wir uns heute ja gar nicht vorstellen. Woran lag das?
Ich kann es nicht sagen. Damals war es eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ich hatte damals auch meine Schulleistungen etwas.
Aber wie waren denn Ärzte angesehen? Waren die, also haben die wenig verdient oder, also warum, es muss ja irgendeinen Grund gesehen haben, dass keiner Arzt werden wollte.
Das kann ich mir nicht
vorstellen.
Ich kann den Grund nicht verstehen. Okay. Also das, also Ärzte, materielle Armut ist eigentlich eine Sache, die es in Deutschland nie gegeben hat.
Mhm.
Aber es war vielleicht, ich habe mich selbst entschieden, weil ich in der Schule gemerkt habe, dass ich in naturwissenschaftlichen Fächern nicht so gut war. Mathematik und Physik und so weiter, das war nicht so meine Basis. Ich war mehr sprachlich orientiert und auch sprachlich begabt. Und Medizin schien mir eine attraktive Tätigkeit zu sein. Später mal Arzt zu werden, schien mir attraktiv zu sein.
Aber das Physikum verlangt ja doch die eine oder andere Naturwissenschaft.
Ich bin Spätentwickler, ich war sogar sehr gut im Physikum. Ach. Ich habe eine 1 gemacht. Ach. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich benachteiligt war, habe ich mir Antrieb gehabt, das auch zur Perfektion, ich weiß es nicht.
Gab es denn bei dieser Berufswahl, das könnte passen, auch so eine emotionale Motivation, dass Sie gesagt haben, ich will in diesen Beruf, oder war das einfach nur, dass auch, ja, das könnte passen und dann mache ich das?
Nein, da wird schon was in der Richtung gewesen sein, dass ich dachte, also mit Menschen umzugehen zu können, Menschen nah zu sein, das ist sicherlich ein attraktiver Beruf und ich habe das gewählt.
1964 haben Sie Ihr Staatsexamen gemacht und ein Jahr später waren Sie in Amerika. Das erzählen wir gleich. Anfang der 60er Jahre suchte die USA dringend Ärzte. Das hat gemacht, dass unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen, Dr. Herbert Breker, dorthin auswandern wollte in die USA. Sie haben schon gesagt, Köln war schon ein bisschen eng, war nett, in die große weite Welt zu kommen. War es das Einzige, was Sie gereizt hat, oder warum sollte es 1965 schon die USA sein?
Ja, da gibt es also verschiedene. Ich habe das selbst gefragt, warum hast du das damals gemacht? Viele meiner Kollegen haben das nicht verstanden. Ich war nicht familiär gebunden, ich war nicht verheiratet. Ich konnte mir das also leisten, auszugehen. Ich fand USA faszinierend. Da haben also Filme wie West Side Story und Porgy and Bess mir Sehnsüchte erweckt.
Aber was war die Sehnsucht?
Bitte?
Was war die Sehnsucht?
Es war, in ein Land der Freiheit zu kommen. Freiheit von Konventionen, Freiheit von sich entwickeln und so weiter. Es schien mir nach den Medien eine Freiheit zu sein.
Die Musikpartys ihrer Schwester in echt, in groß,
ja.
Immer.
So? Ja, wie immer. Genau.
Sie sind zuerst nach New Jersey gegangen.
Ja, richtig, ja.
Was haben Sie da gemacht in New Jersey?
Das war die Anpassungszeit. Ich konnte, als ich damals nach Amerika kam, sehr schlecht Englisch nur. Ich war in ein Krankenhaus zugeteilt worden in Atlantic City. Das war südlich von New York, in ein Provinzkrankenhaus, wo ich Intern war. Intern ist der kleinste Arzt nach dem Studium, der immer zuerst gerufen wird, der also bis zu 60, 70 Stunden in der Woche zu arbeiten hat. Auch das ist Ausbildung, das fand ich nicht als Ausbildung, sondern es gehörte dazu, dass man bis an zur Erschöpfung arbeiten kann, muss, auch schon Verantwortung hat in dieser Funktion und auch danach bewertet wird, wie man mit dieser Verantwortung, mit dieser Tätigkeit umgeht.
Wie kam der Ärztemangel zustande? Wieso hatten die USA zu wenig Ärzte?
Es ist extrem teuer, in Amerika Arzt zu werden, nicht? Zur Universität zu gehen, es ist fast eine Männersache. Frauen hatten, sah man kaum amerikanische Kolleginnen zu der damaligen Zeit. Und es war einfach finanziell sehr aufwendig. Und aus diesem Grunde war einer der Gründe, weswegen es einen Ärztemangel gab.
Das heißt, die USA haben sich die Ausbildung gespart. Die haben sich die fertigen Ärzte geholt.
Natürlich.
Ja, super. Sie sind dann danach, nach Ihrer Zeit als Intern in New Jersey, an eines der besten Krankenhäuser der USA gekommen. Nach Pennsylvania, nach Philadelphia, an die Ostküste. Wie kam das denn?
Auch die hatten einen Ärztemangel, denn das expandierte, dass die talentierte Ärzte suchten. Und in Amerika ist es nicht so, dass man sich bewirbt schriftlich, sondern man hat Recommendation Letters. Das heißt, man wird empfohlen, wenn sie sich als Intern bewährt haben und sie haben einen positiven Eindruck hinterlassen, dann wird man von den Kollegen, von den Ärzten auch empfohlen. Hier ist jemand, der ist in Ordnung. Okay. Und das ist das Wichtigste in Amerika, die Empfehlung.
Okay, das heißt, Sie sind empfohlen worden, Sie sind, nachdem Sie oder während Sie bis zur Erschöpfung Verantwortung
manchmal
übernommen haben, sind Sie aufgefallen und dann empfohlen worden.
Ja, richtig.
Dann haben Sie an diesem, Sie sagen, einer der besten Krankenhäuser der USA, sehr viel gelernt, mehr als Sie in Deutschland hätten lernen können?
Mit Sicherheit.
Was war anders?
Es ist die Spezialisierung. Sie fangen in verschiedenen Spezialitäten an, ihre Ausbildung als Resident. Sie fangen vielleicht mit Kardiologie an, gehen dann in Pulmonologie, in Neurologie. Und das addiert sich dann zu einer zunehmenden Verbreiterung des Wissens in der hochspezialisierten Unterabteilungen. Es war auch eine menschliche Atmosphäre, die da war. Sie war leistungsorientiert, aber tolerant. Sie war auch von der sich identifizieren mit der Klinik, mit dem Krankenhaus, was ganz anders, als was ich hier erlebt habe oder woran ich mich hier erinnere, dass also ein Krankenhaus auch die Abteilung war eine Einrichtung, mit der man sich identifizierte, mit dem Chef, mit den Kollegen. Man stand in Konkurrenz, selbstverständlich, aber man hatte eine Identität, ein Gefühl, da gehörst du hin, da bist du Teil.
Ist dann die Arbeit besser? Arbeiten die Menschen dann besser?
Ich finde ja, also ich selbst ja. Mich hat es motiviert und ich habe meine Leistungsfähigkeit dadurch optimieren können, durch diese andere Arbeitseinteilung.
Und die West Side Story haben Sie an der Ostküste auch gefunden, also das liberale Leben, oder?
Das ist natürlich eine sehr romantische Sache. Man wird ja immer durch etwas angelockt, was einen wirklich imponiert, nicht, und einem ein Bild gibt von Amerika. Es gibt die West Side Story in Amerika, es gab auch ein ganz anderes Amerika.
Aber Sie sind ja eher auf der Schokoladenseite gelandet.
Richtig, ja.
Also es war schönes Wetter.
Und es war die Ostküste, Menschen. War für Freizeit, es war die Hippie-Zeit. Dies war sehr attraktiv in Amerika von der Musik. Wir hatten auch, weil wir in der Nähe von der Küste waren, Freizeit. Wir konnten nach New York ins Theater, in die Konzerte, in die Museen. Also es war eine sehr aktive, sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte.
Trotzdem haben Sie irgendwann gesagt, jetzt ist gut, jetzt will ich zurück nach Europa. Das erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir aber, welches Wort Sie für uns heute ausgewählt haben.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das deutsche Volk bekennt sich zu den unveräußerlichen Menschenrechten. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit der religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisse sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Artikel 1 bis 4 unseres Grundgesetzes. Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist heute Dr. Herbert Breker. Er ist Arzt und arbeitet in der Migrantenmedizin und hat uns Artikel 1 bis 4 des Grundgesetzes mitgebracht. Warum das?
Ja, ich glaube schon, dass das Grundgesetz eigentlich die Basis, das Gerüst und die Grundmotivation meiner Kollegen bedeutet, warum wir uns letztlich dann doch für Menschen einsetzen, die in einer prekären gesundheitlichen Situation sind in unserer Gesellschaft.
Wo binden Sie das denn an? Bei der Würde?
Bei der Würde und der körperlichen Unversehrtheit, die jeder Mensch das Anrecht hat, nach unserem Grundgesetz.
Und ich meine, das ist ja zu einer Zeit entstanden, da waren Sie schon eine Weile auf der Welt. Sie hatten selber aus Ihrer Kinderperspektive den Zweiten Weltkrieg schon erlebt und überlebt. Und Ihre ganze Familie auch im Übrigen. Mhm. Haben Sie ein besonderes Verhältnis zu diesem Grundgesetz, was in dieser Situation, so wie es damals entstanden ist?
Ja, meine Erfahrung der Zeit vor der Bundesrepublik war natürlich sehr limitiert. Ich war am Ende des Zweiten Weltkrieges, war ich 6 Jahre alt. Aber die Zeit danach war doch beeinflusst von dem Aufbau der Bundesrepublik und auch von der Überzeugung, dass das eine wirkliche Quantensprung war zu dem, was vorher gewesen ist, und dass ich dieses Grundgesetz für sehr, sehr wichtig, auch für mein persönliches Leben, akzeptiere oder sehe.
Mhm. Finden Sie das denn richtig, dass jeder ein Recht auf körperliche Unversehrtheit hat? Man könnte ja auch sagen, wir können nicht die ganze Welt retten und jeder muss nach sich selber gucken.
Wir sprechen hier von Menschen, die hier leben, mit uns leben, hier in unserer Gesellschaft leben. Wir können natürlich nicht die ganze Welt retten mit unserem Grundgesetz, aber wir können dafür sorgen und dafür einstehen, dass die Menschen, die hier leben, nach diesen Grundgesetzen beurteilt und behandelt werden.
Sie haben mit aufgenommen das Recht auf Religionsausübung.
Ja.
Wie wichtig ist Ihnen das in diesem Kontext?
Ja, nun, wir haben natürlich sehr viel Kontakt auch mit Menschen, die nicht christlich sind, muslimische Menschen, die zu uns kommen. Und hier ist es auch so, dass wir eine Gesellschaft sind, wo diese Grundrechte selbstverständlich sind, im Grundgesetz festgelegt sind. Und das ist ganz wichtig, dass das auch in unserer Tätigkeit zum Ausdruck kommt.
Ich finde es interessant, dass Sie das Grundgesetz mitgebracht haben, also politische Regeln für unser Zusammenleben und nicht das Evangelium. Stünde da was drin, was sich unterscheidet, oder ist Ihnen das politische näher?
Im Wesen nicht. Wesentlich sind das, glaube ich, gleiche Werte. Auch dieses Grundgesetz basiert auf den gleichen Werten. Also ich sehe da keinen Unterschied.
Aber war Ihnen das politische näher?
Das Politische ist mir näher, ja.
Mhm. Sie sind aus Amerika weggegangen nach Europa, weil Sie sich an die europäischen Werte erinnert haben. Das erzählen wir gleich. Ist das, was Sie da jetzt gelesen haben, in den USA anders?
Nein, das ist ähnlich. Die Grundgesetze in Amerika sind gleich. Sie haben andere Akzente. Sie wissen, dass es in Amerika eine Todesstrafe gibt. Aber im Grunde sind die Grundgesetze in Amerika und der Bundesrepublik Deutschland und anderen europäischen Ländern sehr ähnlich.
Aber wehe, man wird in Amerika krank und ist nicht versichert. Das also ist körperliche richtig. Unversehrtheit ja, wird doch anders gewertet.
Das ist nicht ganz richtig.
Wie denn? Wie ist es richtig?
Das ist nicht ganz richtig. Es gibt also in Amerika zum Beispiel Medicare, Medicaid, das sind Sozialeinrichtungen, die eingerichtet worden sind unter der Johnson-Administration, wo es also armen Menschen verwehrt ist, armen Menschen Krankenversorgung im Akutfall zu verweigern. Also das ist sehr viel komplizierter in Amerika, als es sich von hier aus ansieht. Natürlich ist es eine Katastrophe, dort schwer krank zu werden und arm zu sein und nicht versichert zu sein. Aber es geht hier um akute Notfälle, auch die werden in Amerika versorgt. Und da gibt es Gesetze, die das auf Bundesebene regeln und nicht nur auf Länderebene in Amerika.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen im Domradio ist Dr. Herbert Breker, den es als junger Arzt nach Amerika in die in das weite, freie Amerika gezogen hat und als etablierter Arzt, der viel gelernt hatte, zurück nach Europa. Sie haben im Fragebogen gesagt, das lag daran, dass ich die europäischen Werte entdeckt habe. Was war das denn, was Sie zurückgezogen hat?
Es war wirklich so etwas wie Heimweh. Einmal lebte meine Familie noch hier in Köln und das war eine Motivation, hier wieder zurückzukommen. Aber als ich in Amerika lebte, war das ein sehr attraktives Leben in jeder Hinsicht. Aber plötzlich merkt man, dass man eine andere Identität hat. Man sehnt sich plötzlich nach alten Städten, nach Lebensstil, nach Fachwerkhäusern, nach Burgen am Rhein. Also es sind verschiedene Sachen, die plötzlich einem als schöne Vision wieder in Erinnerung kommen. Und irgendwie setzt sich das dann fest immer und du hast eine andere Identität. Du möchtest dahin eigentlich zurück. Amerika wäre für meinen beruflichen Werdegang ideal gewesen. Ich war privilegiert, ich war gut ausgebildet, hätte es dort sehr gut machen, schaffen können und bin zurück nach Europa gegangen, in die vertraute Umgebung aus gefühlsmäßiger Bindung.
Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in das Jahr 1977, denn da sind Sie Chefarzt der inneren Abteilung des Vinzenz-Palotti-Hospitals in Bergisch Gladbach geworden und das bis zu Ihrem Ruhestand 2004 haben Sie da gearbeitet. Sie sind Chefarzt mit sehr hohem Engagement geworden. Was steckt da für ein Bild vom Arzt hinter? Also Sie haben viel, viel mehr in diesem Krankenhaus gearbeitet, als man von einem Arzt sonst erwartet. Was steckt dahinter? Was für ein Arzt wollten Sie sein?
Ja, ich hatte das Glück, Chefarzt zu werden in diesem Krankenhaus und das bringt natürlich auch eine Verpflichtung, die über die 40 Stunden hinausgeht. Sie können nicht...
Auch über die zweimal 40 Stunden hinaus? Über die 80 Stunden hinaus auch?
Ach nein, das nicht. Aber wenn man die Zeit zusammenzieht, die man auch jetzt in Rufbereitschaft, Erreichbarkeit... Sonntags, samstags und sonntags in die, ins Krankenhaus gehen, um nach dem Rechten zu schauen. Beeinträchtigt sind es also schon mal 60, 70 Stunden in der Woche gewesen.
Das heißt, das war die oberste Priorität.
Das war die oberste Priorität. Das war für mich dominierend in meinem Lebensablauf. Und ein Grund vielleicht, warum mein Sohn nie Arzt werden wollte.
Ja. Oh, Ärztekinder kann man ja auch mal fragen, wie das ist, Ärztekind zu sein.
Er sieht es jetzt anders.
Okay. Was steckt da nochmal die Frage, was steckt da für ein Bild hinter? Was für ein Bild von einem guten Arzt hatten Sie, dass Sie das so priorisiert haben, wie Sie es getan haben?
Es war das Gefühl der Verantwortlichkeit, der Zuständigkeit und des auch verantwortlich seid für Leute in Notsituationen, auch außerhalb meiner Arbeitszeiten. Das war vertraglich nicht festgelegt, aber das war in meiner, auf meinem Gefühl her, das ist ein ganz entscheidender Faktor für meine Motivation, auch sonntags morgens nicht in den Park zu gehen, sondern sonntags morgens in die Klinik zu gehen und nach dem Rechten zu schauen.
Ich frage das deswegen, weil das hört sich für mich so an, wie halt die Identität eines Dorfarztes, der auch nachts um drei gerufen wird oder sonntags morgens und der auch immer, wo auch die Familie alles immer dahinter ordnen muss.
Ja, so ähnlich, da haben Sie ganz recht, das sehe ich auch so, so empfinde ich das auch jetzt aus meiner heutigen Sicht, wo ich sehr viel mehr Freizeit habe als früher.
Also eine Verfügbarkeit,
einfach für die Menschen. Verfügbar und ist da, wenn man gebraucht wird.
Alles hat ja seinen Preis, auch so ein Leben hat seinen Preis. Was blieb denn für den Nicht-Arzt Herbert Breker übrig und für seine Familie?
Ja, gut, wir reisen sehr gerne, haben auch sehr viel von der Welt gesehen, meine Frau und ich. Meine Frau hat sich sehr früh auch selbstständig gemacht. Sie ist Germanistin, ausgebildete Germanistin, hat auch unterrichtet, hat sich selbst etwas aufgebaut, Englischunterricht gegeben. Und wir haben, also sie hat nicht nur die Hausfrau gespielt eines Mannes, der nie da ist, sondern sie hat ein eigenes Leben aufgebaut und wir sind jetzt sehr froh dafür. Jetzt können wir es gemeinsam durchführen.
Und der Sohn, Sie haben schon gesagt, das ist vielleicht ein Grund, warum er nicht Arzt geworden ist, aber er sieht es heute dann wie?
Es könnte sein, dass er es heute anders überlegen würde. Er hatte damals gesagt, als er in Entwicklung war, also Papa, du mit deinem Krankenhaus immer, das möchte ich nicht. Ich war also kein positives Beispiel für ihn. Er ist Architekt geworden und auch ganz erfolgreich.
Okay. Sie haben 1983 einen Fall auf den Tisch bekommen, den gab es noch nie, jedenfalls nicht im deutschsprachigen Raum und davon erzählen wir gleich. Im Domradio in der Sendung Menschen ist heute Dr. Herbert Breker zu Gast. 1983 gab es eine Zäsur für Sie in Ihrer Zeit als Arzt, als Chefarzt in Bergisch Gladbach, denn da bekamen Sie einen jungen, schwer kranken Patienten. Aber seine Krankheitssymptome hatten sie noch nie gesehen. Also, wenn sie sich da hineinversetzen, wie es damals war, nicht was sie heute alles wissen, sondern an den Tag, als sie zum ersten Mal diese Akte auf den Tisch bekommen haben, was haben sie gedacht und wie haben sie angefangen zu suchen?
Ich habe zunächst den Patienten nicht deuten können. Er hatte Krankheitssymptome, er war schwer krank. Das sind einfache klinische Zeichen, die das einem schnell klar machten. Nur ich kriegte die Symptome nicht unter einen Hut. Ich konnte nicht sagen, was sind das für eine definierte Erkrankung, die eine Rolle spielt. Nur dem ging es immer schlechter. Und es gab dann zufällig einen Kontakt mit Newsweek. Dort las ich 1983 oder 82 war es schon, über eine neue rätselhafte Erkrankung, die in Amerika bei homosexuellen Männern aufgetreten ist, die man AIDS nannte. Auch damals wusste man nicht sehr viel, nur dass es sich epidemieartig verbreitet, dass die Leute starben, dass sie schwer krank wurden. Und ganz allmählich keimte in mir der Verdacht, mein Gott, könnte das was Ähnliches sein? Die Krankheit damals in Deutschland nicht definiert. Es gab keine Erkundigungsmöglichkeiten. Das Gesundheitsamt in Berlin wusste etwas Bescheid, aber nur statistisch. Es gab keinen, den ich fragen konnte, hör mal zu, kannst du mir helfen? Ich habe hier ein rätselhaftes Krankheitsbild. Ich vermute, das könnte etwas mit dieser neuen Krankheit zu tun haben, die da auf uns zukommt.
Das heißt, ohne Newsweek hätten Sie auch selber keine Vorstellung.
Es war Newsweek. Ich war irgendwo in mir was hängen geblieben. Und da der Mann nun offensichtlich homosexuell war und auch in Amerika länger Zeit gelebt hatte, kam mir der Verdacht auf, hier könnte es sich um diese neue Krankheit handeln.
Wie haben Sie es denn dann verfolgt? Wie haben Sie denn das dann für sich herausgefunden und dokumentiert und den anderen zur Verfügung gestellt?
Ich habe zunächst mal die ganzen klinischen Krankheitszeichen zusammengestellt, dann versucht in Deutschland Informationen zu bekommen, die gab es nicht. Ich habe dann in USA angerufen beim Centers for Disease Control. Das ist so wie die oberste Gesundheitsbehörde in Amerika. Dort kam ich auch sofort mit einem Referenten, der mich weiterverwiesen hat, eine Ärztin in Miami, in Florida, die sich mit dieser Krankheit auskannte. Die Krankheit war schon definiert in Amerika, in Europa noch nicht oder in Deutschland noch nicht. Und ich habe mit dieser Kollegin telefonisch gesprochen und innerhalb von einer halben Stunde war meine mentale Festplatte voll gepfropft mit Details und ich wusste, das ist einer der AIDS-Fälle, die vergleichbar sind und habe dann diese Recherche weitergeführt und auch veröffentlicht als ersten Fall, AIDS-Fall im deutschsprachigen Raum.
Damals grassierte ja eine fast schon hysterische Angst vor dieser Krankheit. Alle Schulen, wir wurden alle aufgeklärt und was weiß ich, und ich weiß, wie panisch manche oder viele Menschen reagiert haben, wenn ein HIV-Fall irgendwo auftrat. Haben Sie das auch mitbekommen? Haben Sie selber auch diese Ängste gehabt oder haben Sie sie in Ihrer Umgebung gefühlt?
Nein, also ich habe diese Ängste nicht gehabt, denn es war eine Erkrankung, dessen Erreger man noch nicht identifiziert hatte. Und es war eine bestimmte Gruppe von Menschen, die besonders gefahren war. Das waren homosexuelle Männer. Und ich habe damals, weil wir nicht wussten, wie man mit solcher Krankheit umgeht, strikte Isolation machen lassen. Das heißt, alle Pflegepersonal, alle Ärzte mussten sich Handschuhe an sich voll vermummen, weil man die Krankheit nicht kannte. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, die wir gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, wenn man nicht weiß, wie eine Krankheit ausgelöst wird und sich überträgt, dann sind ja die Ängste noch größer.
Beim Kontakt mit solchen Patienten selbstverständlich. Nicht? Und das wusste man damals nicht, nur man hatte schon Erfahrung von Amerika. Und die wurden mir dann auch mitgeteilt, dass bei Spritzen, bei Injektionen Vorsicht zu walten hatte, aber ansonsten man sich diesen Menschen, wenn sie nicht eine ansteckende Erkrankung wie Tuberkulose zusätzlich hatten, frei nähern konnte.
Sind Sie dadurch, also wahrscheinlich haben ja andere Ärzte sind auch mit AIDS-Patienten konfrontiert worden, aber haben es nicht erkannt und haben nicht Newsweek gelesen und nicht in Amerika mit der Disease Control telefoniert.
Ja.
Aber Sie haben das alles getan. Sind Sie dann dadurch sowas wie der Experte für AIDS-Patienten geworden?
Regional, ja. Ich habe das erste Jahr, 83 und 84, wurden mir Patienten zugeschickt, die mit diesem Krankheits, man konnte es ja noch nicht nachweisen damals, aber die ähnliche Symptome oder auch schwerste Erkrankungen haben. Das war sehr deprimierend, es wäre sehr belastend, weil das meistens junge Menschen waren, die zu uns kamen, oft zum Sterben, oft mit nur noch 38 Kilo wogen, zu schwach waren, die Tasse zu heben, aber voll bei Bewusstsein, 30 Durchfälle am Tag und so weiter. Das war furchtbar, diese Menschen sterben zu sehen und man konnte nichts machen.
Heute kann man viel machen, oder?
Natürlich, dann kamen etwa 94, 95 kamen die Medikamente, wurden entwickelt, mit denen man das HIV-Virus, was man ja heute als Ursache kennt, stoppen konnte oder zumindest blockieren konnte, es nicht weiter vermehrt. Und man hatte den Erreger entdeckt. Das war, glaube ich, 1985 war das gewesen in Frankreich, in Amerika.
Wie ist das heute? Was beobachten Sie heute, wenn Menschen mit HIV-Patienten in Kontakt kommen? Haben die Menschen noch so viel Angst vor Ansteckung?
Nein, das ist nicht begründet. Man weiß über die Ansteckungswege Bescheid. Ein HIV-Infizierter ist für den normalen zwischenmenschlichen Kontakt, also außerhalb der Sexualität, kein Risiko, es sei denn, er hat ausgelöst durch eine Abwehrschwäche ansteckende Erkrankungen, wie zum Beispiel Tuberkulose oder andere, die durch diese Immunschwäche ausgelöst sind, die sind dann natürlich dann ein Risiko, wie jeder andere Tuberkulosefall auch.
Sie sind 2004 in den Ruhestand gegangen. Das ist jetzt eine hypothetische Frage, aber trotzdem stellen wir uns mal kurz vor, Sie wären nicht Chefarzt gewesen und wären zwangsläufig dann in den Ruhestand geschickt worden, sondern niedergelassener Arzt. Wie lange hätten Sie denn weitergearbeitet?
Wahrscheinlich nicht.
Denn, gar nicht?
Ich weiß es nicht, man kann es ja sagen. Also ich habe, das kann ich jetzt nicht sagen, also vieles kam an den Kontakten, die ich jetzt zur Malteser Migrantenmedizin erworben habe, kam auch durch meine chefärztliche Tätigkeit. Ich hatte einen Informationsstandard, die haben mich gebeten, willst du nicht hier versuchen, das zu übernehmen? Hm.
Das machen wir gleich. Also ich hätte jetzt erwartet, dass Sie gesagt haben, als niedergelassener Arzt hätte ich noch mindestens 15 Jahre weitergearbeitet. Aber okay, das ist hypothetisch. Reden wir darüber, dass Sie in die Migrantenmedizin gegangen sind, aber das tun wir nach den Nachrichten. In der Sendung Menschen erzählen wir heute die Geschichte von Dr. Herbert Breker, Arzt. Und wir sind angelangt in Ihrem Ruhestand 2004. Das haben wir eben erzählt. Als Chefarzt des Vinzenz-Palotti-Krankenhauses in Bergisch Gladbach sind Sie ja zwangsweise in den Ruhestand geschickt worden. Niedergelassene Ärzte können das ja flexibler handhaben, als Sie das konnten. Sie haben ganz klar gesagt, ich möchte in die Migrantenmedizin gehen. Wann sind Sie da aufgeschlagen?
2005.
Also schon ein Jahr später.
Ein Jahr später. Ich hatte vorher allerdings noch andere Pläne. Ich hatte mich bei einem Senior Expert Service beworben, einer Organisation, die ältere Menschen, die noch berufstätig aktiv sein wollten, vermittelt. Ich hatte zwei Angebote, eins in Libyen, um eine AIDS-Klinik aufzubauen, eins in Saigon, ebenfalls mit demselben Ziel, weil die Krankheit auch dort auftaucht, die hatten keine Spezialisten. Ich hätte das auch getan, nur meine Frau war natürlich massiv dagegen und ich konnte das nicht einfach gegen den Willen meiner Frau machen.
Warum war sie natürlich massiv dagegen?
Sie hätte mitziehen müssen oder ich hätte sie einfach verlassen müssen, mehrere Monate. Und das ist dann natürlich in so einer Situation, man ist im Ruhestand, doch eine sehr prekäre Situation, wenn ich sage, so, tschüss Schatz, jetzt bin ich mal weg. Ne?
Und weder Saigon noch Libyen hätte sie gereizt?
Doch.
Das wäre schon interessant. Hätte sie nicht mitgehen können?
Das wäre sehr schwer, wir hätten unser Haus aufgeben müssen, unser Sohn studierte noch, das waren also familiäre Gründe, okay, die dann hier waren, aber das war von der, die Praktikabilität war nicht da, also ich habe es dann abgesagt, aber es hätte mich schon gereizt. Ne?
Also Sie sind dann aber hier hingegangen und haben dann gesagt, dann engagiere ich mich hier. Ja. Und wenn wir diese Migrantenmedizin, über die wir ja schon am Anfang gesprochen haben, also sie ist einfach für jeden da, der nicht versichert ist, nochmal anschauen, dann kommt mir das so vor, Sie wachsen und wachsen, Sie sind jetzt schon 12, Sie sind bald 13 Kollegen da, um die Arbeit zu bewältigen. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie vor 15 Jahren ungefähr die Tafeln hier angefangen haben und wir in unserem trotz Wohlfahrtsstaat angefangen haben, den Menschen, die zu wenig Geld haben, auch so eine zweite Struktur aufzubauen, um all das viele Essen, was weggeschmissen wird, zu retten, um das den Menschen zu geben, die bei uns Hunger haben. Und diese Migrantenmedizin kommt mir irgendwie so ähnlich vor. Es wird eine Struktur aufgebaut neben der normalen Struktur.
Ja, aber sie ist eine Struktur, die nicht vergleichbar ist mit der Realität, mit dem versicherten Status. Sie können ja nicht bei uns erwarten, eine vollwertige, gleichwertige Behandlung zu den Kranken, zum Versicherungs, zu einem Menschen zu haben, der versichert ist, sondern wir bieten an ärztlichen Primärkontakt in akuten Situationen und Notfällen mit den Beratungen, mit der Untersuchung, mit der Behandlung vor Ort. Aber wir können nicht planbare Leistungen übernehmen. Wir können uns nicht um chronisch Kranke bemühen, wie Diabetiker, wie Menschen mit Herzschwäche, wie Menschen mit orthopädischen Leiden und so weiter. Das können wir nicht, dafür ist unsere Struktur nicht da und das können wir auch aus berufsrechtlichen Gründen nicht.
Aber ist das stelle ich mir schrecklich vor als Arzt, wenn ein Diabetiker kommt, ich meine, der kommt ja nicht aus Jux und Dollerei, der ist ja krank und der hat ja Nebenwirkungen und wenn ich an die Beine und die Zehen und ich weiß nicht, was alles denke, furchtbar. Und dann können Sie dem nicht helfen. Ich glaube, ich würde als Arzt, als Ärztin mich halb umbringen.
Nein, das ist nicht unbedingt notwendig. Sehen Sie mal, ich hatte vor 2 Wochen noch einen rumänischen Patienten, der hier arbeitete, der klinische Zeichen eines Diabetes hatte, hatte Gewicht abgenommen, er hatte massiven Durst und er hatte einen schweren Diabetes, erstmalig festgestellt bei uns. Den habe ich mit Brief verwiesen an sein Heimatland, wo er einen Versicherungsstatus hatte. Und er ist dann sofort zurückgefahren, wird sich dort behandeln lassen. Auch das ist ärztliche Hilfe.
Okay, Hilfe also, Sie können, Sie müssen aber jetzt nicht einfach, Sie haben keinen leidenden Menschen, sondern also leider, Sie sind chronisch krank, Ihnen können wir nicht helfen.
Nein, das nicht. Wir bemühen uns natürlich, die Menschen weiter zu bemitteln, sie zu beraten, auch eine Möglichkeit einer Behandlung für sie zu finden. Es gibt da auch karitative Organisationen, die uns dabei helfen. Zum Beispiel Menschen, die illegal hier sind, denen die Wege zu vermitteln, sich dulden zu lassen. Dann haben sie ein Anrecht auf Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist sehr aufwendig, das können wir nicht mehr. Da haben wir aber sehr gute Kontakte zu karitativen Organisationen.
Das heißt, Sie arbeiten mit Einrichtungen vernetzt, zusammen? Ja. Und sozusagen, die machen das Medizinische und das Administrativ-Politische übernehmen dann andere Menschen.
Richtig, ja. So versuchen wir das, unseren Wirkungsgrad zu verbessern.
Also Sie haben im Moment zum Beispiel eine Patientin, die sehr schwer krank ist. Sie haben gesagt, eine Schilddrüsenerkrankung, ja. Wie Ihnen das in all Ihren vielen Jahrzehnten Arztsein noch nie vorgekommen ist.
Ja, das ist eine Patientin aus Südamerika, die hier von Putzarbeiten lebt. Sie hat keinen legalen Aufenthaltsstatus, die zu uns kam, sie schleppte. Und schwerst krank war und es kam bei den Untersuchungen heraus, dass sie eine lebensbedrohliche Schilddrüsenüberfunktion hatte, in einem Ausmaß, wie ich selbst gesehen habe. Ich habe sie dann über Telefon an das zuständige Krankenhaus als Notfall überwiesen. Das war hier im Kölner Krankenhaus. Die haben sie auch aufgenommen und die Behandlung eingeleitet, dass sie zumindest die Schilddrüse medikamentös unter Kontrolle ist. Das ist auch wunderbar passiert. Die Patientin muss aber jetzt endgültig behandelt werden mit einer Radiojodbehandlung. Das heißt, man gibt der Schilddrüse ein radioaktives Medikament ein, die lokal bestrahlt und damit die Überfunktion ein für alle Mal unter Kontrolle bringt. Das können wir selbst nicht finanzieren, können wir auch nicht, aber wir können es vermitteln über eine karitative Organisation, dass das dann doch passiert und die Frau eine normale Lebenserwartung hat mit dieser Behandlung.
Die Sendung Menschen im Domradio heute mit Dr. Herbert Breker. Seit 2004 im Ruhestand und fast seitdem in der Malteser Migrantenmedizin aktiv. Gibt es da irgendwie ein Ende? Hat Ihre Frau Ihnen gesagt, also sagen wir mal 2024 ist Schluss, wenn du 20 Jahre im Ruhestand bist?
Nein, ich beobachte mich schon selbst dabei nicht. Und wenn irgendwelche gesundheitlichen oder mentalen oder auch sozialen Probleme aufkommen, die mich daran hindern würden, würde ich dann aber auch das beenden. Es gibt genug Vertreter. Wir haben, wie gesagt, 13 Ärzte mittlerweile, die zu uns gestoßen sind, die mit uns helfen. Also jeder ist ersetzbar, auch ich.
Das heißt aber im umgekehrten Schluss, solange wie Sie das machen können, werden Sie das auch machen?
Werde ich es auch machen. Es macht mir weiterhin sehr viel Spaß, sehr viel Freude, motiviert mich. Der Donnerstag ist für mich ein ganz besonderer Tag, den ich auch nicht sehne, aber auf den ich
auf
die
den
Wochenende...
Auf den Sie sich freuen?
Auf den Sie sich auch freuen, ja. Das ist ein Ausbruch aus meiner sehr schönen häuslichen Umgebung und das tue ich sehr gerne.
Warum ist es denn so limitiert, also auf 4 Stunden in der Woche?
Weil es fachbezogen ist. Ja, ich mache das die internistische Erwachsenensprechstunde. Wir haben 2-mal in der Woche noch eine Kindersprechstunde, wo also kranke Kinder vorgestellt werden von ihren Eltern aus derselben Gruppe, nicht versichert. Und da sind 4 Kinderärzte tätig, die sich dieser Kinder annehmen, auch Impfungen machen, Schutzimpfungen machen, für akute Krankheiten da sind und so weiter. Also dass das insgesamt doch schon eine ganze Gruppe, die Tage schon besetzt sind. Ich mache den internistischen Teil, wir haben 4 Kinderärzte und wir haben 2 Zahnärzte jetzt da, die zahnärztliche Notfallbehandlung machen. Auch da ist ein Riesenbedarf, nicht Prothesen einzubauen oder Zahnersatz zu machen, sondern Menschen mit schwersten Schmerzen im Zahnbereich eine Akutbehandlung zukommen zu lassen, den Zahn zu ziehen oder eine Schmerzbehandlung zu machen.
Ich finde ja immer, dass Sprache und unsere Sprache natürlich sehr aussagekräftig ist. Und ich ärgere mich schon seit vielen Jahren darüber, dass die deutsche Sprache es geschafft hat, aus dem Wort Gutmensch ein Schimpfwort zu machen. Ich finde immer, gute Menschen ist was Gutes. Und wenn Menschen sich auch nur bemühen, gut zu sein, das heißt ja nicht mit Oscar Wilde, dass das Gutgemeinte immer gut ist. Das ist mir schon klar. Und trotzdem finde ich das sehr schade, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die das sehr aggressiv vertritt, dass Gutmenschen ein Schimpfwort ist. Es kommt aus der konservativen Ecke und ich will das auch nicht nachvollziehen. Im ersten Kontakt mit Ihnen haben Sie sich vehement dagegen gewehrt, dass Sie ein Gutmensch sind. Woher kommt das? Weil Sie nicht beschimpft werden wollen mit dem Wort?
Meine innere Motivation würde es falsch oder nicht komplett beschreiben. Ich habe viel davon. Ich habe einen Vorteil davon für mich selbst. Und deshalb gebe ich etwas, um was zu bekommen.
Aber wenn man im ersten Kontakt so vehement sagt, Frau Krumpen, ich bin kein Gutmensch, hat das eine
Bedeutung?
Weil
man leicht in diese Ecke gedrängt wird, der ist ja ein guter Mensch, der macht das aus Güte und Herzensgüte heraus. Und ich möchte da ehrlich sein. Ich muss da sagen, ich tue es auch für mich, nicht aus materiellen Gründen, das ist jetzt nicht der Fall, sondern aus anderen Gründen, die für mich aber sehr wichtig sind, für meinen Wochenablauf.
Aber was wäre schlimm daran, wenn man sie zu den guten Menschen zählen würde?
Das können sie ruhig tun, nur ich muss mich ja selbst irgendwie auch sehen und einordnen und auch kritisch sein, warum machst du das einfach noch weiter, warum gehst du da gerne hin? Das ist ja Arbeit, das ist auch manchmal anstrengend. Ne?
Was soll noch passieren, wenn jetzt die gute Fee käme und sagt, Herbert, was wünschst du dir noch, was würdest du sich wünschen?
Gesundheit, Schaffenskraft, dass ich noch weiter tätig sein kann, dass ich problemlos weiterlebe, mit meiner Familie glücklich bin. Das sind die wichtigsten Sachen.
Auch Enkelkinder?
Enkelkinder, wäre schön, ja.
Okay, dann wünsche ich Ihnen, dass das noch lange bleibt mit der Schaffenskraft, das mit den Enkelkindern, das kann man gucken. Wenn es passiert, freue ich mich für Sie. Und ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind und uns erzählt haben von den vielen, vielen Menschen in Deutschland, die nicht krankenversichert sind, von denen man so wenig weiß. Ich danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören und ich hoffe sehr, dass Sie alle was gelernt haben über diese vielen nicht krankenversicherten Menschen. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumm.